ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Neue russische Angriffe auf Städte in der Ukraine. Orban und Modi zu Besuch in Peking und Moskau. Und torpediert Netanyahu ein Geiselabkommen? Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 8. Juli um 17.30 Uhr. In der Ukraine ist es heute Vormittag wieder zu neuen schweren Raketenangriffen gekommen. Ziel dabei war nicht nur die Hauptstadt Kiew, unter anderem ein Kinderkrankenhaus getroffen wurde. Bürgermeister Klitschko spricht von einem der schwersten Angriffe seit Beginn des Krieges vor mehr als 2 Jahren. Auch andere Städte wurden angegriffen. Dass dies auch am Tag geschieht, ist eher selten. Mehr als 40 Raketen seien auf etliche Ziele im Land abgefeuert worden, so Präsident Zelensky. ARD-Korrespondentin Maria Fedorova aus Kiew mit den Einzelheiten.
Es war einer der massivsten russischen Angriffe seit langem auf die Ukraine. Laut der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland 38 verschiedene Raketen auf mehrere Regionen des Landes ab, unter anderem Marschflugkörper, ballistische Raketen und Lenkflugkörper. Mindestens 30 Menschen wurden landesweit getötet und mindestens 150 verletzt. Präsident Zelensky reagierte bei einem Besuch in Polen und kündigte Vergeltung an. In der Hauptstadt Kiew wurde das größte Kinderkrankenhaus des Landes Ochmadid getroffen, etwa 2 Stunden später eine weitere medizinische Einrichtung, ebenfalls in Kiew. Der Angriff auf die Hauptstadt sei einer der schwersten in den 2 Jahren des Krieges gewesen, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Auch aus den Industriestädten Kryvyi Rih und Dnipro wurden mindestens 11 Tote und 59 Verletzte gemeldet.
Die Ukraine sieht sich ja gerade wieder massiven russischen Angriffen ausgesetzt. Ein Grund mehr für Präsident Zelensky im Ausland für weitere Unterstützung zu werben. Noch bevor er zum NATO-Gipfel nach Washington reist, hat er in Warschau Zwischenstation gemacht und dort mit dem polnischen Premierminister Tusk eine Beistandsvereinbarung unterzeichnet. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Die Ukraine und Polen haben ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet, in dem Polen dem angegriffenen Nachbarland weitere militärische Unterstützung zusagt. Das erklärten der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky und der polnische Premierminister Donald Tusk am Nachmittag in Warschau. Sollte der Krieg in der Ukraine, Zitat, schlecht ausgehen, so Tusk, dann ende er nicht nur für die Ukraine schlecht, sondern auch für Polen und ganz Europa. Polen setze sich aus Solidarität, aber auch aus eigenem Sicherheitsinteresse für eine schnelle Aufnahme der Ukraine in die NATO ein. Donald Tusk schlug erneut einen Ringtausch von Kampfflugzeugen innerhalb der NATO vor. Würde Polen neue Flugzeuge bekommen, könnte man eigene MiG-Maschinen an die Ukraine abgeben. Momentan sei das nicht möglich, ohne dass der polnische Luftraum nicht mehr gegen russische Raketen geschützt werden könne. Wolodymyr Zelensky sprach außerdem von der Möglichkeit, freiwilligen Legionen für die Ukraine in Polen ausbilden zu lassen. Der ukrainische Präsident reist heute weiter nach Washington zum Gipfeltreffen der NATO. Die Pressekonferenz in Warschau war mit einer Schweigeminute eröffnet worden, nachdem Russland am Vormittag ein Kiewer Kinderkrankenhaus bombardiert hatte.
In der vergangenen Woche ist der ungarische Regierungschef Orban überraschenderweise nach Moskau gereist, um, wie er selbst sagt, als Friedensstifter im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Und das ohne Rücksprache mit seinen europäischen Partnern. Mittlerweile befindet er sich in Peking zu Gesprächen mit Staatschef Xi, wo es ebenfalls unter anderem um eine Friedenslösung im Krieg in der Ukraine geht. Heute nun ist der indische Premierminister Modi nach Moskau gereist und auch er sieht sich in der Rolle des Friedensstifters. Christoph Heinemann vom Deutschlandfunk hat über die Staatsbesuche mit ARD-Korrespondentin Sabine Adler gesprochen. Er wollte wissen, inwieweit diese Besuche Putin auch innenpolitisch aufwerten.
Ja, Modi ist ja jetzt der Zweite, der in nur wenigen Tagen in der Rolle des Friedensstifters nach Moskau kommt. Und es kommt damit aber auch jemand, der ersatzweise ja die russische Kriegskasse mit auffüllt, denn Indien kauft nach wie vor Öl und Waffen von Russland. Das heißt, dieses Signal, das da auch nach innen ergeht, ist, hier haben wir Verbündete an unserer Seite, die immer noch an Russland glauben und Russland unterstützen. Und Russland erhofft sich auch unter anderem von den indischen Importen moderne Technologien, an die es eben wegen der Sanktionen nicht mehr gelangt.
Orban ist auf seiner selbsterklärten Friedensmission, ich habe es gesagt, inzwischen in Peking eingetroffen. Kann diese Mission tatsächlich für Bewegung sorgen?
Also man muss sich wirklich vor Augen halten, dass Orban jetzt nicht derjenige ist, der weder Putin noch Xi Jinping irgendwelche unbequemen Fragen stellt. Zum Beispiel könnte er ja den chinesischen Präsidenten heute fragen nach der Lieferung von auch militärisch verwendbaren Gütern an Russland. Das wird wahrscheinlich eher nicht geschehen. Und es ist so, dass Putin Orban sehr aufgewertet hat, dass er es sehr geschätzt hat, dass Orban einen Verrat an der EU begangen hat. Nämlich, er war unterwegs eindeutig ohne Mandat. Das Gleiche gilt jetzt auch für den Peking-Besuch. Und mit Orban setzt sich eben mitnichten ein Freund der Ukraine für das Land ein. Orban wollte keine Beitrittsverhandlungen für die EU für Kiew. Orban lehnte auch immer Hilfen für Kiew ab, hat sie dann irgendwann zähneknirschen quasi zugelassen. Aber er ist jetzt derjenige, der sagt, er begibt sich auf eine solche Friedensmission. Und das ist ja vielleicht auch als Versuch erstmal gar nicht so schlecht. Allerdings muss man sich anschauen, mit wie viel Anspruch er daran geht. Er schreibt auf X, dass sein Ziel gewesen sei, direkte Kommunikationskanäle zu öffnen und einen Dialog über den kürzesten Weg zum Frieden zu beginnen. Und jetzt schreibt er gleich dazu, die Mission ist erfüllt. Das heißt also, der Anspruch von Orban ist jetzt nicht besonders hoch. Ob das jetzt diese demonstrativen Besuche gewesen sind, muss man abwarten. Aber er hat zum Beispiel der Schweizer Weltwoche erzählt, wie der Besuch bei Putin abgelaufen ist, der 3 Stunden gedauert hat, dass er da eben die einzelnen Friedensvorschläge angesprochen hat, Putin nach seiner Haltung danach gefragt hat und auch gefragt hat, dasselbe wie Selenskyj hier vor einigen Tagen in Kiew, ob er einverstanden sei, erst einen Waffenstillstand und dann Friedensverhandlungen zu beginnen. Und da haben beide Seiten wohl abgesagt, die andere Seite würde das jeweils für sich nutzen. Das heißt, Orban ist nicht weitergekommen, was jetzt erstmal noch nicht schlimm ist. Das ist bei Friedensverhandlungen ja auch sehr kompliziert. Aber ob er mehr als sein eigenes Ego damit gepflegt hat, das bleibt wirklich abzuwarten.
Schauen wir nun noch auf den Krieg im Gazastreifen. Gestern sind wieder tausende Israelis auf die Straße gegangen, um für die Freilassung der verbliebenen Geiseln aus der Hand der Hamas zu demonstrieren. 9 Monate nach Beginn des Krieges wollen sie so ihren Forderungen wieder Nachdruck verleihen. In die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln ist nun Bewegung gekommen. Allerdings hat Ministerpräsident Netanyahu erneut Bedingungen für eine Einigung gestellt. Und seine Kritiker werfen ihm vor, ein Abkommen zu torpedieren. Mehr dazu von Björn Dake aus Tel Aviv.
Bar Pakula schreit in ein Megafon. Der Psychologiestudent steht auf einer Kreuzung in Tel Aviv und blockiert mit seinen Freunden den Verkehr. Sie skandieren für die Geiseln in Gaza und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Sie sollten zurücktreten. Wir lassen nicht zu, dass sie ein weiteres Abkommen sabotieren. Nie waren die Hoffnungen so groß, dass es zu einer neuen Vereinbarung kommt über eine Feuerpause und eine Freilassung der Geiseln in mehreren Stufen. Denn die Hamas hat ihre Bedingung fallen lassen, dass Israel sofort alle Kämpfe in Gaza einstellen muss. Über die Einzelheiten soll in den nächsten Tagen weiter verhandelt werden. Doch kurz davor hat Netanyahu noch einmal einige Bedingungen genannt. So dürften bewaffnete Kämpfer nicht zurück in den Norden Gazas und der Waffenschmuggel aus Ägypten müsse gestoppt werden. Inhaltlich sind das keine völlig neuen Forderungen, doch der Zeitpunkt sorgt für Verwunderung. Zum Beispiel beim früheren Armeegeneral Israel Ziv. Es wird ziemlich deutlich, dass Netanyahu alles tut, um ein Abkommen zu verhindern. Wer an einem Abkommen interessiert ist, veröffentlicht in den Medien nicht seine Bedingungen oder macht neue öffentlich. Für so etwas gibt es eine Delegation, die innerhalb der Verhandlungen die Bedingungen einbringen kann. Der Ex-Militär bezweifelt im israelischen Radio, dass sich Netanyahu wirklich verpflichtet fühlt, die verbliebenen etwa 120 Geiseln nach Hause zu holen. Viele von ihnen sollen tot sein. Verhandelt wird in den nächsten Tagen weiter über einen Stufenplan. In einer ersten Stufe würde die Hamas zuerst Frauen, ältere und kranke Geiseln freilassen. Im Gegenzug müsste Israel eine noch ungewisse Zahl an palästinensischen Gefangenen aus seinen Gefängnissen entlassen. Das wollen Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner unbedingt verhindern. Finanzminister Bezalel Smotrich nennt so ein Abkommen im israelischen Fernsehen kollektiven Selbstmord. Den Krieg in einer Situation zu stoppen, in der die Hamas lebt, um sich schlägt und aufrüstet, oder hunderte Terroristen, die wegen Mordes inhaftiert sind, freigelassen werden, die dann wieder Juden ermorden können, stellt einen kollektiven Selbstmord dar, den wir nicht begehen dürfen. Netanyahus Regierungspartner drohen praktisch täglich damit, die Koalition platzen zu lassen, sollte sollte es zu einem Abkommen mit der Hamas kommen, das ein Ende des Krieges beinhaltet. Ein Ende des Krieges wäre dann womöglich ein Ende der Regierung Netanyahu. Deshalb macht der Ministerpräsident auch immer wieder klar, dass Israel erst seine Kriegsziele erreichen müsse, so wie vor 2 Wochen im israelischen Fernsehen. Ich bin nicht bereit, den Krieg zu beenden und die Hamas intakt zu lassen. Ich bin bereit, ein Teilabkommen einzugehen, das uns einen Teil der Menschen zurückbringt, uns aber in der Verantwortung lässt, den Krieg nach der Pause weiterzuführen, um unser Ziel, nämlich die Zerstörung der Hamas, zu erreichen. Auf den Straßen Tel Aviv sind aber viele bereit, diesen Preis zu zahlen, den Kampf gegen die Hamas jetzt zu beenden, um die Geiseln nach 9 Monaten endlich nach Hause zu holen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.